Zuerst die Frage, ist die Übertragung in Ordnung? Wir dürfen, liebe Geschwister, auch in dieser Morgenstunde weiterfahren mit unserem Thema: Herr, dir ist niemand zu vergleichen. Wir durften hineinschauen in die Tiefen der Gedanken des Herzens unseres Gottes und Vaters. Damit wir umgestaltet werden nach seiner Verheißung in sein Bild. In sein Bild. Nur unser Gott und Vater in Christo Jesu ist es, der dafür gesorgt hat auf Golgatha, vor Grundlegung der Welt, alles erforscht habend, erkannt habend, geordnet habend, dass er seiner einmaligen Gottesliebe entsprechend Böses im ganzen Weltgeschehen nie zurechnen muss, kann nur er allein in seiner Liebe. Er, Gott, die Liebe, rechnet das Böse nicht zu. Vielleicht an dieser Stelle, vor diesem Ausspruch Gottes, haben sogar wir größte Mühe, sofort vollkommenen Glaubensgehorsam zu leisten. An dieser wunderbarsten Stelle. Was? Wie? Habe ich richtig gehört? Unser Gott selbst, aber nur er allein, in Christo Jesu, im Heiligen Geist, rechnet Böses nicht zu. Noch einmal ganz kurz, weil er auf Golgatha mit aller Sünde der Welt und aller Gesetzlosigkeit und allen Übertretungen vollkommen einmalig, einmal für immer, einem für immer abgerechnet hat. Die Rechnung Gottes ist abgeschlossen. Er rechnet Böses nicht zu. In seiner ganzen Schöpfung finden es besonders heilige Geschöpfe als unablässig nötig, Böses zuzurechnen und es da sehr genau zu nehmen. Meine Gedanken, spricht der Herr, sind nicht eure Gedanken. Gerade in solcher Weise, in solcher Hinsicht. Genau um das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Einen zweiten Zeugen haben wir ausgerechnet dort, wo wir lesen, in einem der Korintherbriefe, an wunderbarster Stelle, da Gott lesen wir im 5. Kapitel des 2. Korintherbriefes von Vers 17 an. Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Aber mit dem auch schon abgeschlossen, nach diesem Wort. Das Alte ist vergangen. Eine Feststellung des Heiligen Geistes. Tatsache Gottes. Geistliche Wirklichkeit. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Hat also unser Gott abgerechnet mit allem Alten, bitte? Oder nicht? Ist alles neu geworden nach der Tatsache des Geistes Gottes? Ist wirklich alles vergessen, was da hinten liegt? Haben wir da Gehorsam geleistet? Kaum. Kaum. Ja. Unser Kampf ist nicht nur nicht wieder Fleisch und Blut, sondern gegen unsichtbare Mächte nach links und gegen rechts. Unser Kampf geht, schreibt Paulus, zur Linken gegen die Macht Satans und zur Rechten gegen die Macht der Heiligkeit von Geschöpfen. In Bezug auf die Gesetzgebung haben wir gelernt. Die Straße, die gerade heißt, weiche ab, weder zur Linken noch zur Rechten, gilt für uns. Stelle dich diesem einmaligen Gott und Herrn prompt hin, wie du bist. Und du bist seine eigene Gerechtigkeit von einem Augenblick zum anderen. Tadellos. Eine neue Schöpfung, die nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Heiligkeit und Gerechtigkeit, lebt jetzt da drin. Samenmäßig, der Same, welcher ist Christus. Und in diesem heiligen Gottessamen, der mitten in meinen alten Menschen hineingelegt ist, ist ein ganzer neuer Mensch namens Arthur Muhl hineingezeugt und geboren. Und da dieser neue innere Mensch aus Gott gezeugt und aus Gott geboren ist, kann er nicht sündigen. Steht auch so geschrieben. Während mein alter, äußerer Mensch nur sündigen kann. Wir lesen weiter. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Alles aber von dem Gott, der uns versöhnt hat. Mit sich selbst, bitte. Ja, nicht der sich versöhnt hat mit uns. Das würde ja bedeuten, dass dieser Gott, der Böses nicht einmal zurechnet, dass der unversöhnt war, nicht, wenn er sich mit uns versöhnt hätte. War unser Gott, konnte er überhaupt je unversöhnt sein? Wenn in seinem Herzen, wie wir weiter gehört haben, keine Wurzel von Bitterkeit ist. Denn diese Liebe, haben wir gelernt, lässt sich nicht erbittern. Kann sich nicht erbittern lassen. Die liebt und liebt und liebt. Man hat sie angefangen zu lieben, ohne Anfang. Man hört sie auf zu lieben, nie. Hat Gott in der Vergangenheit je etwas Böses zugerechnet? Nein. Rechnet er in der Gegenwart je etwas Böses zu? Nein. In alle Zukunft? Nein. So. Noch einmal. Können wir, dürfen wir jeden Augenblick, so wie wir sind, uns vor ihn hinstellen, uns ihm, unser Herz ihm schenken, uns ihm hingeben. Da sind Hemmungen vorhanden, Herzlichen Dank. Hemmungen vorhanden zum Leidwesen des Herzens unseres Gottes, weil wir Regungen, Bewegungen, Gedanken oder Haltungen des Herzens unseres Gottes noch meinen sehen zu müssen als vorhanden sein, zu sehen, bewusst und unbewusst, sodass wir in Wirklichkeit eben nicht völlig in die Ruhe eingehen können, in die Ruhe Gottes, die er uns in Christo geschenkt hat. Weil wir ein falsches Bild von unserem Gott haben. Alles aber von dem Gott, der uns versöhnt hat mit sich selbst. Wir bedürften der Versöhnung. Wie steht es denn bei ihm? Nicht nur also hat Gott die Welt geliebt, den Kosmos, welcher Feindschaft wieder Gott ist, sondern nach der Bedeutung des sogenannten Aorist, der hier vorliegt, also liebt Gott die Welt ohne Anfang und ohne Ende, ohne Horizont, heißt das. Dass er seinen einzigen geliebten Sohn für sie dahin gab. Also liebt Gott seine Feinde. Da wir noch Feinde waren, hat uns auch schon geliebt. Uns versöhnt. Und er hat den Kosmos versöhnt. Er hat das All versöhnt. Er selber bedarf der Versöhnung überhaupt nicht. Er liebt. Er liebt. Mit der Liebe, die Böses nicht zurechnet und sich nicht erbittern lässt, die alles trägt und erträgt, die alles glaubt und alles hofft. Und was lesen wir von dieser Liebe? Lässt die zuschanden werden. Die Liebe lässt nicht zuschanden werden. Warum? Die Hoffnung, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Lassen wir dieser Liebe Raum, geben wir dieser Liebe Raum, und was geschieht dann? Dann werden auch bittere Wurzeln in unseren Herzen aufgelöst, zu nichts. Und dann vermögen wir in wachstümlicher Weise sogar wir um dieser Gnade des Geschenkes Gottes willen Böses, das uns widerfährt, denen, die es uns antun, gar nicht zuzurechnen. Wäre das normal bei uns? Ich habe gestern schon darauf hingewiesen, wenn uns das geschenkt ist und das gelingt, Böses gar nicht zuzurechnen, keine Wurzel der Bitterkeit in unseren Herzen aufkommen zu lassen, dann brauchen wir uns gar keine Mühe zu geben, noch zu vergeben oder das Böse zu vergessen. Dann ist überhaupt alles ausgeschaltet. Hat jemand Klage wider den anderen, da fehlt es schon am ersten, an der ersten Weichenstellung. Wenn ich Klage habe wider den anderen, dann habe ich dem schon was Böses zugerechnet. Wenn ich dann aber schon Klage habe wider den anderen, was habe ich dann zu tun? Wider den weiter zu klagen, sondern zu vergeben, wie Gott euch in Christo vergeben hat. Ja, warum muss denn Gott noch vergeben, wenn er Böses gar nicht zurechnet? Weil er die Verantwortung darüber auf sich genommen hat, als er den Anträgen der gesetzgebenden heiligen Engeln wie er seine Zustimmung gab. Und wenn wir in Hebräer 9 lesen, denn ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Was ist denn das für ein schreckliches Wort? Stammt das aus dem Herzen Gottes? Bitte ja nicht. Entspricht den Anträgen heiliger Engel, die bestimmt haben, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und da Gott diese Anträge anerkannt und in das Gesetz hat aufnehmen lassen, kann er nicht anders als das bestätigen. Und hat was gemacht? Hat sich in Christus selbst darunter gestellt? Du, sagt der Sohn zum Vater, hast mir einen Leib bereitet, mir, der ich, der in der Gleichgestalt Gottes vorhanden bin, unantastbar für jede Macht der Schöpfung, hast mir einen Menschenleib bereitet. Durch welchen ich mich völlig unter dieses Gesetz stellen kann, sodass sogar mein Blut jetzt fließen kann, nach dem Buchstaben des Gesetzes. Um das dem Gesetz Unmögliche, das ein durch das Gesetz Verdammter, dem Tode Verfallener und dem Gericht Verfallener, von einem Augenblick zum anderen in göttliche Gerechtigkeit verwandelt werden kann. Dem Gesetz ist es unmöglich, einen Verfluchten, Verdammten je wieder herzustellen. Das gibt es nach dem Gesetz nicht. Das müssen wir mal zur Kenntnis nehmen. Das Gesetz ist unwiderruflich, stimmt. Jawohl. Noch unwiderruflicher als das Gesetz der Meder und Perser von damals. Noch unbarmherziger. Nun hat unser Gott, dieser Einzige, mit niemand zu vergleichen, das dem Gesetz Unmögliche auf Golgatha in der Weise möglich gemacht, indem er sich genau auf seine verborgene Gottesweisheit, diese Weise, sich genau an jeden Buchstaben des Gesetzes haltend und so das Gesetz bestätigend und so vollkommen erfüllend, auf seine Weise, dass diese Art der Bestätigung und der Erfüllung dieses Gesetzes durch Gott selbst in Christus Jesu das dem Gesetz Unmögliche möglich geworden ist. Ein langer Satz, schweren Inhalts, schwer verständlich, aber bitte, der Geist, der uns gegeben ist, erforscht nicht nur etliche Dinge, sondern alle Dinge, sogar die Tiefen der Gottheit. Beachte, was ich dir sage, das habe ich mir sagen lassen. Was Paulus dem jungen Timotheus schreiben durfte. Beachte, was ich dir sage, denn der Herr wird dir, also mir, Verständnis geben in allen Dingen, auch in Sachen der Tiefen der Gottheit. Dir Verständnis geben in allen Dingen. Wir lesen weiter. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christum und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Und jetzt kommt der zweite große Zeuge. Vers 19. Nämlich, dass Gott in Christo war, den Kosmos, das Weltall mit sich versöhnen. Und jetzt, Ihnen allen Lebewesen im ganzen Weltall, Ihnen Ihre Übertretungen nicht zurechnen. Steht so geschrieben. So steht geschrieben. Wir haben gestern am Anfang unserer Betrachtungen uns erinnern lassen, dass dieser Gott keinen Wechsel des Lichtes oder Schattens kennt. Ist er die Liebe? Bleibt er die Liebe? War er die Liebe? Und zwar genau die Liebe, wie sie hier bezeugt wird. Und nicht anders. Und nicht anders. Und mit keiner anderen Füllung. Bitte. Ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. So sind wir nun Gesandte für Christum, als ob Gott durch uns ermahnte, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Mit dem Gott, der euch, er selber, euch eure Übertretungen und eure Bosheiten gar nicht zurechnet. Ist das ein Angebot eines Gottes? Den, der Sünde nicht kannte, nicht wusste, was Sünde ist, den hat er für uns, ja für die Welt, zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden durch ihn. So. Ich nehme an, wir verstehen den göttlichen Eifer eines Apostels Paulus, dem der Geist Gottes solche Klarheiten geschenkt hat, geoffenbart hat, wirklich ein Geschenk der Gnade Gottes an die Welt durch den Dienst des Apostels Paulus, ein Geschenk, das keinerlei Bedingungen kennt. Noch einmal, sollte er uns mit ihm, in ihm, dem Sohne, nicht alles schenken. Sich selbst zuerst und seinen ganzen Reichtum schenken. Ohne Bedingung. Wir schlagen den Hebräerbrief auf. Hebräer 1, Hebräer 2, Thema, der Sohn Gottes als einziger Unvergleichlicher steht vor uns. Und jetzt kommt ein Vergleich des Geistes Gottes in Bezug auf den einen. Gegenüber wem? Gegenüber den Engeln. In zwei Kapiteln, im ganzen Hebräerbrief. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne. Ist das Gleiche? Nein. Sonst wäre es nicht hier vor uns ausgebreitet. Das eine, er hat geredet in den Propheten, zu den Vätern. Zu uns hat er jetzt in diesen Tagen neuerdings geredet im Sohn. Den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge. Weil er der Sohn ist. Durch den er auch die Zeitalter gemacht hat. Wer hat also das Zeitprogramm für die ganze Schöpfung erstellen dürfen? Wer? Der Sohn. Weiß er dann etwas um Zeit und Stunde, wenn er das Zeitprogramm gemacht hat? Er hat sich aber in seiner Menschwerdung so total seiner Gottesfülle entleert und seine Gottgestalt ausziehen lassen, dass er in Bethlehem als Knäblein geboren wurde mit genauso wenig Weisheit wie wir. Er ist 12 Jahre alt, darf zum ersten Mal in den Tempel nach Jerusalem. Und dann dürfen wir hören, er nahm zu, sowohl als an Alter als auch an Weisheit. Mit wie viel hat er angefangen, mit wie viel Weisheit? Ja. Er wurde in allem uns gleichgemacht, ausgenommen die Sünde. Den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Zeitalter, die Äonen gemacht hat und so weiter. Schlussvers 3. Er sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät im Himmel. Stimmt's? Nein, in der Höhe. In der Höhe. Warum nicht Himmel? Du, den die Himmel noch aller Himmel Himmel zu fassen vermögen. Unsere Schöpfung ist nach biblischem Zeugnis durchgehend, nicht nur zeitlich mit Anfang und Ende versehen, sondern auch räumlich. Von einem Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende sammelt der Herr seine Auserwählten, lesen wir. Die Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Er allein, dieser Einzigartige, bewohnt und beherrscht die wirkliche Unendlichkeit. Nach Raum und Zeit. Und die der Vergänglichkeit unterworfene Schöpfung kann nur endlich sein nach Raum und Zeit. Und wir haben heute modernste wissenschaftliche Literatur, die das nun auch bezeugt. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Der sich gesetzt hat zu Rechten der Majestät in der Höhe. Und da lesen wir denken schnell an Epheser 4, wo wir lesen, dass Christus, als er bei seiner Auferstehung und Himmelfahrt den Augen seiner Jünger entschwand, durch eine Wolke, sieht Paulus ihn weiter hinaufsteigen durch alle Himmel hindurch und sich über allen Himmel sitzen zu Rechten der Majestät in der Höhe. Und das bezeugt uns auch der Hebräerbrief, der, wie ich überzeugt bin, auch von Paulus geschrieben worden ist. Denn wenn ein Schreiber es sich leisten kann, in Bezug auf das Gesetz schriftlich festzulegen, in Kapitel 7, Vers 15. Und es ist noch weit augenscheinlicher, wenn nach der Gleichheit Melchisedeks ein anderer Priester aufsteht, der es nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebotes ist. Und was meint er da? Na, das Gesetz nach der Weise Aarons, des hohen Priesters, nach der Weise des Gesetzes vom Sinai, was ein fleischliches Gebot oder ein fleischernes Gebot geworden ist, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Das Gesetz, nach Meinung der gesetzgebenden heiligen Engel, zum Leben gegeben, um Israel auf die Spur zu helfen, mit Drohungen und Flüchen, wenn nicht, auf kürzestem Wege zu Gott zu führen. Das Gesetz zum Leben gegeben hat sich in der Praxis erwiesen als Gegenteil, als ein Dienst des Todes und der Verdammnis. Und Paulus bleibt dabei und sagt, wenn dieser Dienst des Todes und der Verdammnis in Herrlichkeit begann am Sinai, wie viel mehr wird der Dienst der Versöhnung in Herrlichkeit bestehen? In der Kraft eines unauflöslichen Lebens, der Neuzeugung, der Neugeburt eines Gottesmenschen. Denn ihm wird bezeugt, dem Sohne, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Denn da ist eine Abschaffung des vorangehenden Gebots, seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit willen. Haben wir das auch schon gelesen? Aber nicht geglaubt, nicht angenommen. Nicht? Denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Vers 21, denn jene sind ohne Eidschwur Priester geworden, dieser aber mit Eidschwur durch den, der zu ihm sprach, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und insofern ist Jesus Bürge eines neuen Bundes geworden. Bürger. Was heißt das? Wenn die Betreffenden versagen, was ist dann mit den Bürgern? Dann steht er ein. Dann haftet er mit allem seinem Besitz und seiner Person. Und jetzt lesen wir Vers 26. Denn ein solcher hoher Priester geziemte uns heilig, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel erfunden. Stimmt's jetzt? Höher als die Himmel geworden und so weiter und so weiter. Hebräer 1, Vers 4. Indem er um so viel besser geworden ist als die Engel, als er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Denn zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn? Warum ich jetzt nicht weiterlese? Weil geschrieben steht, Psalm 82, himmlische Majestäten, hohe Geistesfürsten sind versammelt vor dem Throne Gottes und er spricht zu ihnen, ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, sogar Sohn des Höchsten? Zu vielen. Und jetzt, nur weiterlesen. Zu welchem der Engel hat er gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Sie alle sind nur ein Werk seiner Hände. Angenommen, ich sei nicht nur Architekt, sondern Bildhauer. Ich habe einen Sohn gezeugt, der hat Leben in sich selbst wie ich nicht. So. Der ist geboren. Als Bildhauer erstelle ich mit Wonne, als Werk meiner Hände, eine Figur von meinem Sohn. Die Statue steht da, ein Freund kommt in mein Atelier und sofort sagt er, ah, das ist dein Sohn, hat er recht. Aber wir beide wissen, das ist nicht mein gezeugter Sohn, sondern die Statue ist nur das Werk meiner Hände. Ist das ein Unterschied? Bitte erschaffen, ja, ein Werk meiner Hände. Hat nicht meine Hand dies alles geschaffen? Die ganze Schöpfung, immer wieder lesen wir, das Werk der Hände Gottes. Es sind also die vielen, was für Götter. Nur erschaffene Götter. Ein Werk der Hände Gottes. Die alle sind nicht als Söhne des Höchsten gezeugt. Da ist nur einer wieder, nämlich ein Unvergleichlicher. Er allein, zu ihm allein hat Gott, der Vater, gesprochen, heute habe ich, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt und aus mir geboren. Aus dem Hebräischen und Griechischen ein Wort, zeugen und gebären. Na. Wer aus Gott gezeugt ist, ist gleichzeitig aus Gott geboren. Zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Zu welchem? Zu keinem einzigen. Jetzt sind wir hier angekommen, liebe Geschwister, wo wir belehrt worden sind und es angenommen haben und vielleicht selber so gelehrt haben, der Engel des Herrn sei der Herr Jesus. Zu welchem der Engel hat er gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Zu keinem einzigen. Ganz Hebräer 1 und 2 geben sich alle Mühe, uns endlich beizubringen, dass zwischen dem einzig gezeugten Sohn und der ganzen Engelwelt der klaffendste Unterschied ist. Ja. Und wiederum, ich will ihm zum Vater und er soll mir zum Sohne sein. Als zeugender Vater und aus mir geborener Sohn. Wenn er aber den Erstgeborenen wiederum in jene Ökumene einführt der Zukunft, dann spricht er und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Und in Bezug auf die Engel zwar spricht er, der seine Engel zu Winden, Geistern und zu Dienern und seine Diener zu einer Feuerflamme macht. In Bezug auf den Sohn aber, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Äon zu Äon, solange die Zeitalter dauern. Und ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt, Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl über deine Genossen. Was, mit was gesalbt? Mit Freudenöl über seine Genossen. Wer in der ganzen Schöpfung Gottes kann sich am wunderbarsten freuen und fröhlich sein? Wer? Nur der Sohn. Würde es uns Söhnen dann geziemen, dass auch wir mit überströmender Freude gefüllt sind und unserem Gott mit fröhlichem Herzen dienen, hätte er Freude daran. Freut euch gelegentlich, wenn es euch gerade drum ist, schreibt Paulus, nicht? Freut euch in dem Herrn, wann? Wo? Alle Wege, alle Zeit. Geht das? Geht das? Das geht, wenn wir willig sind, auch hier Glaubensgehorsam zu leisten. Im Herrn können wir uns alle Zeit freuen. Das geht nämlich. Das geht. Kann man sich sogar in den Leiden freuen? Geht das nicht? Es gibt wenigstens, gar wenigstens einen, der das konnte. Nicht? Ausgerechnet, der uns sagt, seid meine Nachahmer. Nicht? Paulus. Der Gott, dein Gott, der dich gesalbt hat mit Freudenöl über deine Genossen. Und du, Herr, du hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Und sieh, die Werke deiner Hände werden untergehen, du aber bleibst. Bitte, nicht nur, dass er nicht aufhört zu existieren, sondern du bleibst, wie du bist. Bitte. Du rechnest Böses nicht. Geschöpfe sind alle genau gegenteiliger Meinung. Wo kämen wir hin, wenn Böses nicht zugerechnet würde? Und wir Frommen kommen genau auch daher und haben sehr Mühe, auch nur von Ferne verstehen, begreifen zu können, dass unser Gott das, was alle anderen selbstverständlich finden, nicht kann. Herr, dir ist niemand zu vergleichen. Was jetzt heißt, dass wir Erstlinge der Begnadigung sein dürfen. Es mit diesem einen wunderbaren Gott persönlich zu tun haben dürfen. Bruder Heller erklärte, lange Zeit, als ich gläubig geworden war, habe ich mich immer hinter dem Herrn Jesus, vor dem Vater, vor Gott, dem Vater, versteckt. Aha, und wir? Ich auch. Hinter dem Herrn Jesus, vor Gott, dem Vater, versteckt. Ja, was heißt denn das? Was hat das als Voraussetzung? Dass Gott in seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit, nicht? Wenn er mich sieht und mich jetzt beurteilen wird, dann bin ich verloren. Nicht? So sind wir erzogen worden. Und unser Gott und Vater erträgt auch solche verkehrten Belehrungen und Herzenshaltungen seiner Kinder. Mit großem Schmerz natürlich. Nachdem ich gehört habe, Paulus, von eurem Glauben und sogar von eurer Liebe zu allen Heiligen, großartig, Epheser, höre ich nicht auf, jetzt für euch zu bitten und zu flehen, was denn? Dass Gott euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung, zu welchem Zweck? Zur Erkenntnis seiner selbst. Wo alle anderen Herrlichkeiten und Hoheiten und Majestäten in dieser Schöpfung nichts mehr sind. Gar nicht in Vergleich kommen. Ihn selbst zu erkennen. Die Gedanken seines Herzens. Mit einer Freimütigkeit nicht nur hinzuzutreten zum Thron der Gnade, sondern hineinzuschlüpfen, bis hinein in sein Herz. Ich gebrauche hier gern eine kleine Modellvorführung, einen kleinen Vergleich. Es genügt, hier habe ich eine kleine Kratzwunde, das genügt, dass irgendein gefährlicher Bacillus sich da hinein verkriecht. Ist das möglich? Ist weiter möglich, dass der Bacillus nun, der da hineingeschlüpft ist, auf der Blutbahn vordringen kann bis in mein Herz? Ist das auch möglich? Bei mir den Tod auslösen könnte? Jawohl.
sah.
Hat der Herr Jesus nur Kratzwunden empfangen? Ja, durch die Geißelung. Die Wunden, die ihm geschlagen wurden, als Sohn Gottes, einziger, gezeugter, von Seiten seiner ganzen Schöpfung. Diese Wunden sind ja größer als die ganze Schöpfung. Bitte. Habe ich dann Platz als Bacillus voll Sünde in seinen Wunden? Hat dann eine ganze Welt Platz da drin in seinen Wunden? Als Bacillus, ne? Was passiert jetzt? Auf seiner Blutbahn, sein Blut, das ist seine Seele, kann ich jetzt als Sündenbacillus vorbringen, wie weit? Bis in sein Herz. Hat das ihm den Tod gebracht? Jawohl, Golgatha. Und was geschah? Um dem Gesetz Recht zu geben, es zu bestätigen. Aber jetzt ist das Gesetz am Ende seiner Weisheit. Und jetzt fängt die verborgene Weisheit Gottes an. So. Denn Gesetz ist volle Genüge geleistet, vollkommen, Ende. Ich habe alle Forderungen des Gesetzes erfüllt. Es steht geschrieben, wenn jemand etwas was nach dem Gesetz, dem Fluch der Vergänglichkeit, der Zerstörung, zerfallen ist, gibt es keine Hoffnung, dass das wieder erstehen kann, neu gemacht werden kann, es sei denn, dass der etwas, was dem Fluch der Vergänglichkeit verfallen ist, bereit ist, um den Preis seines Erstgeborenen mit dem den Grund zu legen. Und um den Preis seines Jüngsten bereit ist, um die Dahingabe seines Jüngsten dann die Tore der Vollendung eines neuen Werkes einzurennen. Wenn einer bereit ist, seinen Erstgeborenen zu opfern und seinen Jüngsten zu opfern, dann hat er die Rechtsgrundlage nach dem Gesetz, alles Verdammte, den Tod Verfallene neu zu machen. Haben wir verstanden? Hat der Vater gemacht. Hat der Vater einen Erstgeborenen? Ja. Wie heißt er? Jesus Christus. Wen hat Gott als Modell vor unsere Augen gestellt? Für Jesus Christus als den Erstgeborenen. Ganz klar. Im Alten Testament? Josef. Josef hat die Erstgeburt. Ruben nach dem Fleisch, jawohl, in dieser Welt. Aber von Gott aus ist nicht der nach dem Fleisch Geborene der Erstgeborene, sondern der im Falle Josef ist der rechtmäßige Erstgeborene, der in allen Dingen den Vorrang hat. Das ist die Erklärung, was die Stellung des Erstgeborenen betrifft, im Kolosserbrief, auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe. Erstgeborene der Toten, Erstgeborene aller Schöpfung, Erstgeborene vieler Brüder geworden. So. Josef, der Erste, der aus dem Mutterschoß der Frau gekommen ist, den Jakob in seiner Liebe erwählt hat. Josef ist der Erste, der aus dem Schoß der Rahel kam. Er hat ja die Rahel als seine Frau erwählt. Und nicht die Leha, nicht die Lea und nicht die zwei Mädchen, sondern die Rahel. Und aus dem Mutterschoß der Rahel, der Frau, die er in seiner Liebe erwählt hat, kamen nur die zwei, Josef, jetzt hat er die Erstgeburt, unter seinen Brüdern? Und wer ist der zweite und letzte? Benjamin. Josef, Modell für Christus. Benjamin, der Jüngste, Modell für den Saul von Tarsus. War der aus dem Stamme Benjamin? Der Saul von Tarsus. War der aus dem Stamme Benjamin? Aha, endlich. So. Benjamin ist ja immer der Jüngste, nicht? Oder der Jüngste heißt Benjamin, wird Benjamin genannt, wenn er gar nicht Benjamin heißt, nicht? Also. Um den Preis des Erstgeborenen, Jesus Christus, hat er auf Golgatha den Grund gelegt, ihn dahingegeben als Opfer. Ist Gott jetzt berechtigt, eine neue Schöpfung zu schaffen, alles neu zu machen, trotz dem Gesetz? Nein, nach dem Gesetz hat er jetzt das Recht. Jetzt hat er das Gesetz erwischt. Die Weisen erhascht in ihrer List, in ihrer Weisheit. Und um den Preis des Jüngsten? Wie stellt sich denn dieser jüngste Bruder Jesu Christi vor? Ist er wirklich der Jüngste, der Apostel? Na ja, er kam doch zuletzt daran. Saul von Tarsus. So erstatte ich an meinem Fleisch, was? Was? Was noch mangelt, was noch der Ergänzung bedarf an Trübsalen des Christus in Bezug auf seinen Glieder seines Leibes? Du, Paulus, bist du da nicht zu weit gegangen? Ja. Um den Preis des Erstgeborenen, das verstehen wir nicht, den Grund gelegt. Und um die Dahingabe des Jüngsten, Saul von Tarsus, aus dem Stamme Benjamin, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Altes Testament, David, Neues Testament, der Herr selber. Mir, dem geringsten, letzten der Apostel, dem jüngsten Bruder Jesu Christi, ist es gegeben, das Wort Gottes zu vollenden, das heißt, die Tore der Vollendung einzuhängen. Was war das letzte und genau gezielte Programm dieses Letzten aus dem Stamme Benjamin, des jüngsten Bruders, seinem Tode gleichgestaltet zu werden? Bitte nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, im jüngsten Bruder. Und so wunderbar hat Gott sich an den Fluch des Gesetzes gehalten. Nur ein Beispiel liegt ja vor. Um den Preis, wenn er bereit ist, seinen Erstgeborenen zu opfern, nicht? Dann darf er beginnen, ein verlorenes, altes, zerstörtes wieder aufzubauen. Und wenn er bereit ist, seinen jüngsten Geliebten noch zu opfern, dahin zu gehen, dann darf er das neu begonnene Werk einer Neuschöpfung vollenden. Das sagt alles das Alte Testament. Ne? In einer Weise nach den Buchstaben, dass es dort so aussieht, soll sich ja keiner unterstellen, nicht? Das, was nach dem Gesetz verflucht ist, hier wieder aufzubauen. Deshalb der Fluch. Nicht? Und die Bedingung, das würde ihm seinen Erstgeborenen und seinen Diensten kosten. So. Gewaltige Zusammenhänge. Das war mit Jericho der Fall. Ganz genau Beispiel. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht vergehen. Derselbe ist die ganze Haltung der Liebe Gottes. Und deine Jahre werden nicht vergehen, seine zeitliche Unendlichkeit. Zu welchem der Engel hat er aber je gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße? Zu welchem Engel? Zu keinem. Sind sie nicht allzumal dienstbare Geister? Das ist die göttliche Grundbestimmung für alles, was Engel und alles, was Geistwesen heißt im ganzen Weltall. Dienstbare Geister und was jetzt uns betrifft auf der Erde, uns zu dienen. Was ist nun aber geschehen? Lesen wir Vers 5. Denn nicht Engeln hat er unterworfen, die zukünftige Ökumene, von welcher wir reden. Das heißt also, die gegenwärtige Ökumene ist Engeln unterworfen. Was? Was sind sie von, nach Gottes Bestimmung? Allzumal, alle. Dienstbare Geister, ob am Throne Gottes, Cherub, Seraphim oder Erzengel oder Seraphim oder wie die Hoheiten alle heißen mögen, Kosmokratoren, Fürstentümer, Gewalten und Herrschaften, Thronen und dergleichen. Alle dienstbare Geister, Dienstboten, sagen wir es mal deutlich, uns auf der Erde sollten sie dienen. Und wie ist es jetzt? Seit Zeitaltern, da hat Gott den von ihm bestimmten Herrscher über all Werk seiner Hände, den Menschen, unter die Engel untergeordnet. Unter die Engel, die von Gott eines Tages hören durften, ich habe euch alle zu Göttern gemacht. Ihr seid Götter. Unter die Götter erniedert. Kennen wir ja doch Psalm 82. Gott steht in der Versammlung der Götter und unter ihnen richtet er. Er stellt sie zur Rede, hat dies und jenes gewaltigerweise an ihrer Art von Richten und als Gott ihre Bereiche, ja, leider nicht betreuend, sondern in Gott missfälliger Weise verwaltend, rügt er sie, bleibt aber dabei. Ich habe allerdings gesagt, trotzdem habe ich gesagt, ihr seid Götter, Mehrzahl von Gott, Elohim, und Söhne des Höchsten, ihr alle. Aber ihr werdet umkommen wie der Mensch. Ihr seid einem Gericht verfallen. Nicht Engeln hat er unterworfen den zukünftigen Erdkreis, bitte, Erdkreis, viel zu wenig. Das Neue Testament versteht unter Ökumene das ganze Weltall als Wohnraum für Engel und Menschen. Eukos heißt aus und Ökumene heißt Wohnraumgebilde. Kosmos heißt Ausschmückung dieser Schöpfung mit Lebewesen und mit Herrlichkeiten. Kosmos, das Weltall, und Ökumene, wieder das Weltall. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Nicht Engeln hat er unterworfen die zukünftige Schöpfung als Wohnraum, von welcher wir reden, in der neuen Schöpfung, sondern den Menschen hat er. Und wir sehen jetzt Jesus Christus als Menschen erhöht über alles, einen Namen gegeben und ihm alles Werk seiner Hände unter seine Füße gelegt. Wem unter die Füße gelegt? Dem Menschen Christus Jesus. Denn nachdem der Sohn bereit war, sich in Menschengestalt der Niedrigkeit, wie wir lesen, in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde darstellen zu lassen, ehrt ihn Gott in Zukunft immer, er ist jetzt der wahrhaftige Mensch. Er soll herrschen über alles Werk meiner Hände, hat Gott dem ersten Menschen bestimmend zugesagt, der hat versagt. Der zweite und letzte Adam, Mensch, Jesus Christus, den hat Gott als Mensch erhöht. Christus Jesus. Er ist der Abgeordnete, der Menschheit. So vollkommen hat Gott seinen Sohn einer verlorenen Menschheit zur Verfügung gestellt. Er ist, Jesus Christus, der Rechtsanwalt einer verlorenen Menschheit von Gott, dem Vater, geschenkt worden. Jesus Christus vertritt die Interessen einer verlorenen Menschheit, nachdem er für alle gestorben ist, nachdem er für alle sich hat zur Sünde machen lassen. Können wir ganz getrost sein für eine ganze verlorene Menschheit? Ganz getrost. Warum hat Gott den Menschen unter die Engel erniedrigt, unter die Dienstboten? Salomo sagt, zwei und drei Dinge sind, wenn sie geschehen, unerträglich. Wenn ein Knecht zum König gemacht wird und wenn eine Magd zur Herrin gemacht wird, dann herrschen unerträgliche Zustände. Sieht so aus die Welt an. Wenn Dienstboten zu Göttern gemacht worden sind, die herrschen über den von Gott bestimmten Herrscher, kann es dann erträglich her und zugehen. Was lesen wir da im Büchlein Prediger? Erzürne dich nicht, erstaune nicht, wenn du das Recht in der Landschaft gestört siehst, wenn die Ungerechtigkeit überhand nimmt und so weiter. Erstaune nicht, sei nicht überrascht. Warum? Denn ein hoher, nicht nur nicht wach, sondern ein hoher lauert über den anderen und hohe über ihnen allen. Bitte, so sieht's im Weltall aus. Zu der Zeit, da Gott Werke seiner Hände zu Göttern und zu Söhnen des Höchsten erklärt hat und den von ihm bestimmten Herrscher über sie unter sie gestellt hat. Ja, warum hat er den Menschen unter die Götter erniedrigt, unter die Dienstboten? Weil der Mensch, der die Ehre hatte, zum Herrscher bestimmt zu sein von Gott, der Stimme der Lüge mehr Ohr leite als der Gegenwart der Stimme seines Gottes. Dass Gott so verfährt, haben wir beim Volk Israel ganz klar vor uns. Stephanus voll Heiligen Geistes in seiner Abschiedsrede, bevor die Steine fliegen, sagt ihnen, als eure Väter am Sinai das goldene Kalb erstellt haben, schrien Israel, das ist der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Da wandte Gott sich von ihnen ab und gab sie dahin, dem Heere der Himmel zu dienen. Also was geschah jetzt? Gott hat gesagt, ich habe euch, Haus Israel, bis zu mir gezogen, aus lauter Güte bitte. Dem einen wunderbaren, unvergleichlichen Gott, nicht? Der hat jetzt das elendeste Völkchen Israel in seiner Barmherzigkeit gesagt, das nehme ich jetzt persönlich. Michael ist sofort ins Glied getreten, steht zur Verfügung. Der Engelfürst, der verantwortlich war für dieses Volk auf der Erde. Ihr braucht keine anderen Götter neben mir zu haben, denn ich, der sich euer jetzt erbarmt hat, aus Ägypten gerufen hat, errettet hat, ich bin der Gott dieser Götter. Ihr dürft es also mit wem zu tun haben? Mit dem Gott, der Böses nicht zurechnet, Ungerechtigkeiten nicht zurechnet, der euch liebt mit unendlicher Liebe. Und dieser Gott wohl jetzt dieses halbstarrige Volk, furchtbare Haltung einnehmen, sich abwendend, dem Herr der Himmel preisgegeben. Jetzt ist Israel unter die Engel erniedrigt, das ganze Heer der Himmel. Nach links haben sie den Dämonen gedient und von rechts haben sie das Gesetz bekommen. So. Gott selber hat sich abgewandt. Aber das Wunderbare, anlässlich des Bundesvollzuges am Sinai, als dieses nun Gesetz, das den Menschen ohne Barmherzigkeit verurteilt, grundsätzlich, Neues Testament, Zeugnis, meldet sich Gott bei Mose, der eben gebeten hat, Herr, zeige mir deine Herrlichkeit. Und Gott muss ihm antworten, Mose, das geht nicht. Du, ich füge jetzt hinzu, Begründung warum, du, der du das Gesetz vom Sinai repräsentierst, personifizierst, du kannst meine Herrlichkeit nicht sehen. Ich werde dich aber in eine Felsenhöhle stellen am Sinai beim Bundesabschluss und ich werde meine Hand über dich breiten, dass du mich nicht siehst. Ich werde an dir vorüberziehen und dann wirst du mich sehen von hinten, wie ich weggehe. Liebe Geschwister, das ist die Haltung Gottes gegenüber dem Gesetz. Bitte. Aber das Schönste kommt jetzt. Währenddem Gott vorübergeht und den Mose in der Höhle zugeht, im Felsen ist, das heißt schon in Christo, den Wunden Jesu, spricht er: Ich werde begnadigen, wen ich begnadigen werde. Ich füge es hinzu, meine Herren Gesetzgeber, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde. Trotz diesem Gesetz. Da hat also Gott in seiner Haltung unverbrüchlicher Liebe seines Herzens sich rechtzeitig noch bei Bundesabschluss des Gesetzes gemeldet mit den Vorbehalten seines Herzens. Hätte er das nicht gemacht, dann füge ich hinzu, dann hätte zum Beispiel ein Mann wie David, wenn möglich 7-mal gesteinigt werden müssen oder ans Holz gehängt werden müssen. Ja, warum existiert überhaupt noch ein Volk Israel? Welcher Israeliter ist nicht das ganze Gesetz schuldig? Welcher? Kein einziger. Alle sind das ganze Gesetz schuldig, bitte. Wer alle Gebote hält und strauchelt in einem, ist das ganze schuldig. Wer will da noch weiterfahren? So sind die Dinge. Also, sehen wir. Darf sich Gott erbarmen, wissen er sich erbarmen will, jederzeit, trotz allem, hat er sich dieses Recht vorbehalten, am rechten Ort, zur rechten Zeit. Jawohl, wunderbar. Und nun, wir durften gestern abschließen mit den überragenden Zeugnissen der Gedanken des Herzens Gottes, dass das Unausforschliche und Unausspürbare, dass Gott in den Tiefen seiner unbarmherzig erscheinenden Gerichte treibt und sich auswirken lässt. Darin besteht das Unausspürbare, dass gerade je tiefer und unverständlicher Gerichte Gottes sind, die bitte nicht aus seinem Herzen kommen, sondern alles genehmigte Anträge von Geschöpfen sind. Dass er diese Anträge genehmigt hat, für gut gefunden hat, dass sie mal für kurze Zeit zustande kommen, aber kein Wohlgefallen daran hat. Es ist ein Unterschied zwischen dem guten Willen Gottes und dem vollkommenen oder wohlgefälligen Willen. Das sollen wir erkennen und verstehen lernen. Dass je unverständlicher ein Gericht Gottes aussieht, das er genehmigt hat, zur Durchführung kommen lässt, in der Hand von wem? Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge im Buch der Offenbarung Jesu Christi kundzutun. Habe meinen Engel gesandt. Der Engel des Herrn ist der Sonderbote, hohe majestätische Engelfürst, den Gott der Vater seinem Sohn Jesus Christus als Adjutanten zur Rechten gestellt hat. Das ist der Engel des Herrn. Das ist der Engel des Herrn. Der Herr ist immer Jesus Christus. Der Herr, Jesus, im Heiligen Geist. Herr ist Jesus Christus. Und ein Engel ist nie Jesus und Jesus ist nie ein Engel. Aber Jesus hat ständig einen hohen, majestätischen Engelfürsten zur Seite, sein Adjutant, und das ist der Engel des Herrn. Bitte, wenn Jesus Offenbarung 22 erklärt, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch die Dinge zu zeigen. Steht so. Jawohl. Ist er dann der Engel oder ist der Engel sein Engel? Ne? Und der Engel des Herrn, eines Tages stellt sich ein Engel des Herrn vor, als er eben dem hohen Priester Zacharia in Lukas 1 die Geburt des Johannes des Täufers angekündigt hat. Bevor er scheidet, dieser Engel des Herrn, stellt er sich vor, ich bin Gabriel, der Erzengel, der vor Gott steht. Ist Gabriel der Herr Jesus? Nein, das ist der Engel des Herrn. Das ist ein Engel, ein Geschöpf. Warum setzt Gott bei der Verkündigung dieser Endgerichte zwischen seinen Sohn Jesus oder Jesus, zwischen sich und seinen geliebten Johannes, einen Engel? Ich habe gestern gesagt, ich wiederhole, weil diese Dinge nicht nach dem Herzen Gottes sind. Er hat es für gut gefunden, dass sie geschehen. Und dass sie nicht nach dem Herzen Gottes sind, haben wir gelernt, dass die Tage, den zwei Gottes, der Rache Gottes, von Gott abgekürzt werden auf fast null, auf 7 Jahre. Die abgekürzte, bestimmte Zeit des Endes. Das ist unser Gott. Und jetzt habe ich ausgesprochen, die Tage der Rache. Die Tage des großen Zorns. Ja, und jetzt, wo ist unser Gott? Ist er immer noch der, der Böses nicht zurechnet? Immer noch der, der die Ungerechtigkeiten, die Übertretungen nicht zurechnet? Der sich, nachdem er seine ganze Schöpfung dem Verderbnis der Vergänglichkeit unterworfen hat, unter den Unglauben eingeschlossen hat, alle miteinander, nur zu dem einen Zweck, dass er Gelegenheit hat, sich in einer Weise aller zu erbarmen, dass eines Tages alle nicht anders können, als diesen einmaligen, wunderbaren Gott anzubeten. Deshalb unausforschlich in dieser Rechnung. Und jetzt Rache Gottes, Zorn Gottes. Sind wir jetzt in Verlegenheit? Schadet nichts, wenn wir in Verlegenheit sind, aber unser Gott ist nie in Verlegenheit. Und der Heilige Geist auch nicht. Ich darf kurz so aussprechen. So wie in der Person Jesu Christi, des Sohnes Gottes, die Liebe Gottes personifiziert vor uns steht. So ist der Zorn Gottes nicht eine Eigenschaft Gottes, sondern in der Person Satans personifiziert der Zorn Gottes. Alttestamentliches Beispiel in mathematischer Präzision vor uns stehen. In einer gleichen Angelegenheit, als David einmal seinem Fleisch hemmungslos gegenüberstand, er wollte mal wissen, wie stark ist meine Militärmacht der 12 Stämme Israel. Ja. Das Volk militärisch mustern ließ, nicht? Hat ihm ja sein für ihn eifernder Feldherr dringend abgeraten. Ja. Aber er hat es doch durchgeführt. Nicht? Jetzt lesen wir an einer Stelle, der Zorn Gottes reizte David, das Volk zu mustern. Und an der anderen Stelle, einmal in den Königen und das zweite Mal meinetwegen in der Chroniker, Satan reizte den David, das Volk zu mustern. Ja, was stimmt jetzt von beiden? Beides. Der Zorn Gottes reizte David für diese Sache. Nein, der Satan reizte den David. Was heißt das? Zorn Gottes gleich Satan. Neues Testament. Und sein Zorn ist gekommen über die Gesetzlosigkeit einer Menschheit. Offenbarung 11. Offenbarung 12. Und Satan ist aus dem Himmel geworfen, auf die Erde gekommen. Dein Zorn ist gekommen. Satan auf die Erde, wehe der Erde und ihren Bewohnern. Denn er ist auf die Erde gekommen. Und so können wir weiterfahren. Was empfiehlt uns denn Gott? Oder was erwartet er von uns, dass es bei uns ja nicht vorkomme? Tut von euch weg allen Zorn und alles Geschrei. Dürfen wir dann das, was Gott bei uns nicht sehen müssen, in sein Herz hineinlegen? Unmöglich. Wie ist es mit der Rache Gottes? Mein ist die Rache, ich will vergelten. Da sind wir alle übel geleitet, weil wir menschlichen Zorn, der nicht tut, was vor Gott recht ist, und menschliche Rachegelüste und dergleichen Dinge wohinein projizieren oder zuerst vorhanden sehen. In Gott. Furchtbar. Furchtbar. Im Griechischen heißt der Begriff Recht, das Recht. Dike. Gerechtigkeit heißt Dikaiosyne. Und Rache heißt Ekdikesis. Hat mit der Art von Rachegefühlen, wie eine dämonisierte Menschheit sie versteht, nicht Rache, nichts zu tun. Das Gegenteil. Ekdikesis heißt, Gott lässt das geschehen, was er seiner Gerechtigkeit schuldig ist. Was er heiligen Engeln zugesprochen hat, sogar ihre Anträge aufgenommen hat, sanktioniert hat, ist er seiner Gerechtigkeit ihnen gegenüber schuldig, dass sie jetzt auch, soweit nicht Golgatha anerkannt wird, nicht, ihre, nach ihrer Weise, ihre Rechtssache durchführen können. So. Rache Gottes hat es zu tun mit der Heiligkeit und der Gerechtigkeit Gottes, von der wir lesen in einem Psalm, ich hoffe, ich darf es gerade so sagen, aussprechen. Aha. Güte und Wahrheit sind sich begegnet. Jetzt kommt drauf an, platzen die aufeinander, oder umarmen die sich nicht. Güte und Wahrheit sind sich begegnet. Jetzt kommt die Antwort. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Oh. Wenn Gott nur nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, an uns handeln würde, wo wären wir? Nicht hier. Nicht hier. Nach der Gerechtigkeit. Jetzt lesen wir Gerechtigkeit und Friede. Wer ist unser Friede? Er ist unser Friede. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Eine Versöhnung vollzogen. Mit dem zartesten, wunderbarsten Ausdruck, welchen die Liebe kennt. Gerechtigkeit, oh weh, und Friede haben sich geküsst. Güte und Wahrheit. Wenn Gott nur nach der Wahrheit unseres alten Menschen uns sehen und behandeln würde, oh weh. Güte und Wahrheit sind sich begegnet. Versöhnung. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Wo steht das Wort im Alten Testament? In einem Psalm? Warum sage ich das? Damit schließe ich. Das Gesetz, dessen Buchstabe nur töten kann, auf den Heiligen Gottes getötet hat. Wir haben ein Gesetz und nach dem muss er sterben. So ist Christus durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben und hat das Gesetz als Handschrift, Anklageschrift wieder uns ans Kreuz genagelt. Sie haben gemeint, seine Feinde, sie hätten ihn genagelt. In Gottes Wirklichkeit und Realität hat er die Sünde derer, die ihn annageln ließen und annageln lassen, angenagelt. Ist die Weisheit Gottes etwas weiser als alle Weisheit der Welt? Unser alter Mensch wurde mit Christus gekreuzigt. Hat Gott auch dadurch dem Gesetz Recht gegeben, dass ein Sünder wie ich nach dem Gesetz ans Fluchholz gehöre. Jawohl. Ließ mich nach dem Gesetz ans Holz gehängt mit Christus. Das Wunderbare ist ja nun das, dass Gott uns mit Christus nicht allein an ein Holz hängen ließ, in Gottes Ferne, sondern uns eins gemacht hat, mit seinem Sohn, der am Kreuz zur Sünde gemacht hat, auch zu meiner Sünde. Ne? Jetzt hing ich mit meiner Sünde am Kreuz. Aber zum Glück mit ihm. Ne? Eins gemacht mit ihm. Unser alter Mensch wurde mit Christus gekreuzigt. Ist mit Christus am Kreuz gestorben. Jetzt ist der Sünder, die Seele, die gesündigt hat, musste sterben. Aber wunderbar, mit wem durfte meine Seele sterben? Mit der Seele Jesu. Als Lösegeld. Und unser alter Mensch wurde mit Christus begraben. Begraben. Ist es eine verwerfliche Sache, wenn jemand Grabschändung treibt, indem er einen Begrabenen wieder herausholt und irgendwie darüber verfügt? Ne? Furchtbar, ne? Wenn unser alter Mensch von Gott mit Christus begraben worden ist, und wir holen ihn täglich unzählige Mal wieder hervor. Was treiben wir dann? Grabschändung. Hat Gott Geduld trotzdem mit uns? Und jetzt? Mit ihm auferweckt. auferstanden, lebendig gemacht, durch alle Himmel gefahren, über allen Himmel niedergesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe, außerhalb der Schöpfung. Unser Leben mit Christo verborgen, in dem Gott, den wir jetzt in diesen Augenblicken etwas näher kennenlernen durften. Ich hoffe es.